Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit der Verlegerin Julia Eisele. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wenn Sie sich vorstellen und um eine Vorstellung Ihres Berufs zu haben, können Sie uns sagen, welche Eigenschaften als Verlegerin ganz besonders wichtig sind?
Als Verlegerin oder als Lektorin?
Das war Sie waren, ein bisschen unterschiedlich. Ja, Sie waren früher Lektorin, also, aber jetzt Verlegerin. Was ist
ja,
da wichtig?
Als Lektorin ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass man, das ist eine Selbstverständlichkeit, sehr gerne liest und sich immer die Neugierde bewahrt für neue Stoffe, dass man immer Lust hat, etwas Besonderes zu entdecken für die Leser. Und das ist als Verlegerin auch nicht anders.
Das würde ich dir jetzt auch unterstellen, weil den Bezug brauchen Sie ja auch zum Buch.
Auf jeden Fall. Und vielleicht ist es beim Verlegen noch etwas wichtiger, dass man auch auf den finanziellen Teil der Geschichte achtet. Denn wir müssen ja Bücher verkaufen. Das müssen natürlich Lektoren auch. Und auch Lektoren schauen immer sehr genau auf den Markt und darauf also auch, was sich verkaufen lässt. Klarerweise, aber wenn man also als selbstständiger Verleger, der mit seinem eigenen Geld ins Risiko gegangen ist, diese Entscheidungen treffen muss, dann hat das nochmal eine ganz andere Dimension natürlich.
Und jetzt gibt es etwa 3000 Verlage in Deutschland und Sie haben dann vor 2 Jahren gesagt, jetzt mache ich meinen eigenen Verlag auf. Waren da auch diese Eigenschaften, auch mit Märkten umzugehen und auch am Buch dran zu bleiben, waren die dafür besonders ausschlaggebend, dass Sie gesagt haben, jetzt auch noch den 3000 und x-ten?
Ja, vielleicht auch. Also ich muss zugeben, dass ich immer, worüber mein Freund immer lacht morgens, dass das Erste, was ich mache morgens, auch als früher als Lektorin und Programmleiterin, immer das Erste war, dass ich die Zahlen angeschaut habe, also die Verkaufszahlen des Tages. Also dieser Aspekt hat mich daran schon auch immer interessiert. Aber das ist sicher nicht der einzige Grund, warum man sich selbstständig macht nach so langer Zeit als Angestellter. Es war vielleicht eher das große Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Also ich habe eben immer in sehr großen Verlagen gearbeitet, also lange bei Goldman 9 Jahre. Und dann war ich auch schon mal 2 Jahre selbstständig als Übersetzerin und Lektorin und bin dann nochmal in einen großen Verlag gegangen als Programmleiterin zum Piper Verlag. Und da war ich dann 7 Jahre und habe dann doch öfter mal drüber nachgedacht, was vielleicht auch ein bisschen mit der Lebensphase allgemein zu tun hat, wenn man so Mitte, Ende 40 wird, dass man dann nochmal überlegt, mache ich das jetzt
nochmal was ganz anderes?
Mache ich das jetzt noch 20 Jahre oder will ich nicht vielleicht nochmal was ganz Neues probieren? Und klar, und dann hatte ich irgendwann diese verrückte Idee und habe gedacht, erstmal ist es eine verrückte Idee und je vertrauter man sich mit dieser Idee macht, desto weniger verrückt erscheint sie einem dann irgendwann. Und dann habe ich es einfach gemacht.
So eine verrückte Idee hat aber auch mit Mut zum Risiko zu tun, gerade wenn es dann um einen eigenen Verlag geht. Und die Selbstfindung, die Sie gesucht haben, haben Sie diese Bestätigung finden können in der Arbeit jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bereue das keine Sekunde. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und ich habe natürlich schon gedacht, dass das klappen kann und klar, sonst hätte ich es mich nicht getraut. Aber dass es so gut laufen würde, wie es jetzt läuft, das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also wir haben natürlich kalkuliert und überlegt, wie viele Bücher werden wir verkaufen müssen, so dass zumindest ich wenigstens davon leben kann. Und diese Zahlen haben wir gut geschafft.
Ich unterstelle mal, das liegt nicht an Ihrem Faible für skurrile alte Männer. Sie haben das mal in einem Interview gesagt, Sie hätten ein Faible dafür. Wie kam das zustande?
Da wurde ich mal nachgefragt, genau, weil in meinem ersten Programm es eine Geschichte gab. Das Buch hieß Signor Rinaldi kratzt die Kurve und handelt von einem 80-jährigen Mann, der mit seinem Enkelsohn auf eine große Tour geht und sein Leben nochmal komplett umkrempelt. Und da wurde ich in einem Interview danach gefragt, ob ich ein Faible für skurrile alte Männer habe. Das stimmt natürlich so nicht. Also ich habe tatsächlich mal auch in meinen Piper-Zeiten ein Buch akquiriert, wo es um einen 83¼ Jahre alten Altenheim-Bewohner ging und insofern kam vielleicht der Interviewer auf diese Idee.
Das war dann die Schlussfolgerung daraus.
Ja, aber das Alter der Protagonisten sagt nichts über die Qualität eines Buches aus, natürlich.
Knapp 100.000 Bücher erscheinen pro Jahr in Deutschland. Wie viele kommen da aus Ihrem Verlag?
Nur ganz wenige.
Heißt in Zahlen?
Also unser Motto ist, dass wir wenige Bücher machen wollen und uns um die aber dann sehr sorgfältig und ausgiebig kümmern. Und es gibt immer 2 Programme pro Saison in Verlagen üblicherweise, also ein Frühjahrsprogramm und ein Herbstprogramm. Und wir machen 8 im Jahr, also 4 pro Saison.
Heißt das, damit können Sie tatsächlich wirtschaftlich arbeiten?
Ja, bisher sieht es so aus, als würde das funktionieren. Das bedeutet natürlich, dass man eine gewisse Auflagenerwartung an jedes einzelne Buch hat. Wobei man auch immer davon ausgeht, dass sich nicht jedes Buch natürlich gleich gut verkauft und dass es immer einen sogenannten Spitzentitel gibt, von dem man sich besonders viel erhofft und für den man besonders viel tut, auch in der Presse und im Marketing und so.
Und so ein Spitzentitel wird dann wie oft verkauft bei Ihnen?
Ja, also wir hatten ganz großes Glück. Also ich hatte in dem ersten Programm, das war im Herbst 17, das waren eben diese ersten vier Bücher. Davon hatten wir tatsächlich zwei Bücher auf der Spiegel-Bestsellerliste, was natürlich gigantisch ist und womit wir auch nicht wirklich gerechnet haben. Da waren, es waren, glaube ich, einmal 35.000 verkaufte Bücher und einmal so, jetzt sind es insgesamt so 25.000 Hardcover, was sehr, sehr viel ist. Klingt vielleicht verglichen mit Einschaltquoten beim Fernsehen lächerlich, aber es ist tatsächlich viel heutzutage.
Ja, man überlegt dann automatisch, was bleibt dann für den Verlag und was bleibt für den Autor übrig. Denn wegen des Geldes kann heutzutage niemand mehr anfangen, Bücher zu schreiben. Da verdient man nicht genug.
Nein, das war, glaube ich, aber immer schon so, dass Buchmenschen nicht reich werden. Deswegen macht man den Job nicht. Das hat viel mit Idealismus zu tun. Das stimmt. Aber es gibt auch da riesige Unterschiede. Es gibt durchaus Debüts, die sehr, sehr hohe Vorschüsse erzielen und eben auch Bücher, für die gar keine Vorschüsse gezahlt werden. Da gibt es alles.
Wie ist denn so ein klassischer Ablauf? Sie bekommen ein Manuskript von einem Lektor und wie läuft das dann durch den Verlag, bis es dann im Handel ist?
Was passiert dann? Also in der Regel bekommt man die Manuskripte von Agenten. Also mittlerweile sind die Autoren so professionalisiert, dass sie sich Agenten suchen, was auch eine gute Idee ist, weil Agenten besser wissen, wem sie was wie anbieten können und natürlich auch stärker in der Verhandlung.
Marketing ist alles.
Sind, ja, natürlich. Also der normale Weg ist, dass ein Agent einem Verlag ein Buch anbietet und wenn man sich dafür interessiert, kann man eben ein Angebot machen, einen garantierten Vorschuss und auch eine Umsatzbeteiligung eben am Nettoumsatz des Buches. Und wenn der Agent Glück hat, dann findet er noch einen zweiten oder dritten oder vierten Verlag, der sich auch für das Manuskript interessiert. Und dann gibt es eine sogenannte Auktion, wo Verlage gegeneinander bieten. Und am Ende steht dann eben eine bestimmte Vorschusssumme für den Autor.
Sie waren ja lange Lektorin. Wie viele Seiten brauchen Sie, um zu sagen, das taugt oder taugt nicht?
Gute Frage. Sagen wir mal umgekehrt, ich weiß sehr schnell, wenn etwas gar nicht taugt. Das reichen manchmal zwei Seiten, manchmal auch tatsächlich sogar weniger, wenn etwas wirklich ganz, ganz schlecht geschrieben ist. Ärgerlich sind immer die Manuskripte, die man von A bis Z liest, um dann zwei Tage noch drüber nachzudenken und sich dann dagegen zu entscheiden. Das ist dann auch schade. Also eigentlich ist alles möglich. Also zwischen ganz schnell bis, dass es sehr lange dauert.
Was macht denn so eine Entscheidung, wenn es lange dauert, aus? Also was sind da Ihre Kriterien?
Ja, also ehrlich gesagt, bei den Büchern, die ich dann mache und auch mit Begeisterung mache, ist es dann doch meistens so, dass ich sehr sicher bin, dass ich es machen will und dass ich ein bestimmtes Gefühl habe beim Lesen. Das ist was ganz Intuitives. Das ist so eine Art Ergriffenheit oder so. Also ein super Indikator ist immer, wenn man tatsächlich weinen muss. Also das geht mir manchmal so, dass wenn mich ein Buch so berührt, dass ich wirklich Tränen in den Augen habe.
Aber ich unterstelle mal, Sie machen nicht nur Herzschmerzromane. So klingt es jetzt ja fast.
Ich habe tatsächlich zum Beispiel auch schon mal bei der Lektüre eines Jonathan Franzen-Romans geweint, weil ich ergriffen war von der Schönheit einfach dieses Buches. Das gibt's auch. Aber ich habe grundsätzlich gar nichts gegen Emotionalität in Texten. Ich finde das sogar wichtig. Also das ist auch für mich ein wichtiger Indikator.
Wie ist das bei den Inhalten? Welche Inhalte sind wichtig? Da gibt es vermutlich auch Trends oder wonach gucken Sie?
Ja, da gibt es absolut Trends. Wobei ich gerade versuche, nicht so sehr auf diese Trends zu schauen. Ich habe das mein Leben lang gemacht oder auch machen müssen. Ich war auch immer für Unterhaltung zuständig in Verlagen. Und da sind die Genres und die Moden sehr wichtig. Also im Moment sind das zum Beispiel so Familiensagas, die über mehrere Generationen gehen, gerne angesiedelt im Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Das ist zum Beispiel gerade in der Frauenunterhaltung sehr in. Und da stürzen sich dann auch große Verlage drauf, wenn es da was Interessantes gibt. Ich versuche aber jetzt, und das muss ich auch ein bisschen, weil ich keine so hohen Vorschüsse mehr zahlen kann wie früher. Ich schaue ein bisschen sozusagen abseits vom Wege und schaue auf die reine Qualität der Bücher und ich habe da zum Teil tolle Sachen gefunden, weil es eben dann oft Texte sind, die nicht 100% auf dem Genre sitzen, wie man zum Beispiel sagt, sondern eben ein bisschen was Ungewöhnliches haben.
Ja, und wenn Sie
was man nicht in einem Satz erklären kann. Der Vertreter, der möchte immer gerne ein Buch seinem Buchhändler in einem Satz erklären können. Ja?
Und wenn Sie so etwas Ungewöhnliches gefunden haben, wie lange dauert es dann von diesem Manuskript, bis das Manuskript fertig als Buch im Laden steht?
Das kann sehr lange dauern. Da wundern sich die Menschen meistens, auch Autoren, sind manchmal erschrocken darüber, wie lange das dauert. Das kann 1 bis 2 Jahre dauern tatsächlich, weil die Vorläufe sehr lang sind. Also ich habe jetzt gerade das Herbstprogramm 2019 zum Beispiel zusammen akquiriert. Da fange ich jetzt auch mit der Vorarbeit an und suche jetzt schon wiederum Bücher für das Frühjahr 2020.
Nächste Woche beginnt die größte Buchmesse der Welt, die Frankfurter Buchmesse. Was muss denn passieren, dass Sie anschließend sagen, boah, war ein voller Erfolg?
Die Buchmesse?
Für Sie persönlich als Verlegerin?
Och, ja, das ist also die Zeiten, wo man Manuskripte wirklich eingekauft hat, also Rechte erworben hat, während der Messe, sind so ein bisschen vorbei. Also es ist nicht so, dass man kriegt das ganze Jahr über Manuskripte angeboten. Und das ist eher selten, dass man jetzt auf der Messe seinen neuen Superbestseller oder sein Lieblingsbuch findet. Das liest man meistens erst nach der Messe. Bei der Messe geht es eher darum, auch Leute wieder zu treffen, die man einmal im Jahr sieht. Also mir ist das eine sehr schöne, liebgewordene Gewohnheit geworden. Auch Leute, die man manchmal nur einmal im Jahr sieht und international sich auszutauschen, auch mit Lektoren aus anderen Ländern zum Beispiel darüber, was woanders funktioniert. Und das sind für mich eigentlich immer so die inspirierendsten Momente und Gespräche.
Der deutsche Buchmarkt ist der zweitgrößte der Welt. Der Umsatz im vergangenen Jahr über 9 Milliarden Euro. Aber es gab ein kleines Umsatzminus von 1,6%. Mhm. Macht Sie das schon nervös?
Nee, mich macht das überhaupt nicht nervös. Ich finde das auch nicht so dramatisch. Es wird, seit ich in dieser Branche bin, immer sehr viel gejammert darüber, dass das Buch in Gefahr ist und dass wir die Leser verlieren und so. Da ist schon auch ein bisschen was Wahres dran, weil die Konkurrenz einfach durch die sozialen Medien und auch durch Netflix, also TV-Serien, sehr groß ist. Aber ich glaube nicht daran, dass die Deutschen in Zukunft alle aufhören werden zu lesen.
Wobei die Anzahl der Buchkäufer tatsächlich zurückgeht, gerade bei den 20- bis 49-Jährigen, die ja von der Digitalisierung wahrscheinlich auch besonders betroffen sind.
Das stimmt. Es gab eine Untersuchung im letzten Jahr, die eben ergeben hat, dass zwar nicht so viel weniger Bücher verkauft worden sind, aber von weniger Buchkäufern. Also es haben weniger Käufer mehr Bücher gekauft.
Haben Sie eine Theorie, woran das liegt?
Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass es schwieriger geworden ist, austauschbare Inhalte zu verkaufen, also in der Unterhaltung gerade. Da war es für die großen Verlage früher sehr viel einfacher. Und heute gibt es eben da eine sehr große Konkurrenz durch Netflix und so weiter und auch eine sehr starke Konkurrenz. Ich kann das in Teilen auch sehr gut verstehen, weil ich auch einige TV-Serien toll finde und die mit Begeisterung auch binge-watche sozusagen. Und klar, die sozialen Medien, die nehmen uns sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit weg.
Welchen Anteil hat das E-Book dabei? Spielt das eine Rolle?
Das spielt eine Rolle, aber keine so große, wie man eine Zeit lang befürchtet hat. Ja, das war auch so eine Phase, wo die Buchbranche sich sehr viel Sorgen darüber gemacht hat, dass das gedruckte Buch verschwinden würde und die Leute nur noch E-Books lesen würden, was nicht eingetreten ist. Also es sind jetzt im Moment, wenn ich richtig informiert bin, irgendwas zwischen 5% und 10% im Schnitt an E-Book-Umsatz, was aber für mein Gefühl völlig okay ist, weil ja auch diese E-Books bezahlt werden. Also die Es ist ja nicht so wie in der Musikbranche, wo das Problem eben war, dass viel raubkopiert wurde, sondern die E-Book-Käufer zahlen ja auch die Inhalte, die sie konsumieren. Und insofern ist das ja dem Verleger erstmal egal, ob er ein E-Book oder ein Printbuch verkauft.
Und dennoch ist jetzt die Parole ausgerufen worden, das Buch muss zum Leser kommen. Wie kann das erreicht werden? Ist das eine große Marketingstrategie, die dahinter steckt?
Ja, also das ist, weiß ich nicht, wie man da das Rad neu erfinden soll, so ehrlich gesagt. Also ich finde, dass wir einen sehr gut funktionierenden, tollen, stationären Buchhandel haben, der auch unterstützt werden sollte. Also das ist so ein bisschen das, was schade ist am E-Book. Wenn man ein E-Book kauft, und das passiert ja dann doch leider meistens bei Amazon, geht man eben nicht in den Buchhandel und unterstützt den Sortimentsbuchhandel vor Ort.
Ja, und die Buchpreisbindung ist natürlich auch ein Thema, was heiß diskutiert wird. Als Verlegerin, sind Sie pro oder contra?
Ah, das ist eine ganz leicht zu beantwortende Frage. Natürlich bin ich dafür.
Es gibt dieses Thema auch im Rahmen der Monopolkommission, wurde es groß ausgeschrieben und die setzt sich für eine Abschaffung ein. Argument der Kommission, so ein festgelegter Preis ist ein schwerer Markteingriff. Hat sie damit nicht recht?
Kann man vielleicht sagen. Man kann aber auch so argumentieren, dass man sagt, das Buch ist ein Kulturgut, das als solches schützenswert ist. Und das denke ich auch, dass das tatsächlich so ist. Und wenn wir nicht wollen, dass Monopolisten unterstützt werden, dann sollten wir alle für die Buchpreisbindung sein, weil die Buchpreisbindung garantiert, dass eben ein Buch, egal wo es verkauft wird, immer denselben Preis hat und somit kleinere Buchhändler nicht benachteiligt werden. Und das ist auch etwas, was im Interesse jedes einzelnen Lesers ist, weil man natürlich gerne seine Buchhandlung um die Ecke auch hat und behält. Und wenn die überleben wollen, dann brauchen wir dafür ganz dringend die Buchpreisbindung. Und in Ländern, wo das nicht so ist, da gibt es eben keine Vielfalt mehr im Handel.
Da haben Sie als Argument gerade verwendet, das Buch ist ein Kulturgut. Genau dieses Argument verwendet die Monopolkommission auch und sagt, gerade deshalb braucht es keinen sonderlichen Schutz vor Wettbewerb. Das ist das Argument. Also da steht Aussage gegen Aussage. Wo geht's denn hin?
Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so genau, die Argumentation, denn andere Medien oder Kulturformen werden auch unterstützt. Also es gibt die Filmförderung, Theater werden sehr stark subventioniert und verglichen damit, also die Verlage sind ja bisher nicht subventioniert, werden staatlich nicht unterstützt und das ist eine enorme kulturelle Leistung, die Verlage da erbringen. Und da finde ich, da ist doch die Preisbindung eigentlich ein kleines Opfer.
Wenn man es jetzt mal vergleicht, die Preisbindung für Medikamente wurde aufgehoben. Da kann jeder Medikamente in einer ausländischen Online-Apotheke bestellen. Das wäre fürs Buch doch wahrscheinlich auch denkbar. Es kann ja auch einen Markt dann beflügeln.
Ist das so? Ich glaube, es würde den Markt eher monopolisieren, weil natürlich groß, also gerade Online-Händler, weil sie keine Lagerkosten haben oder weniger, natürlich dann stark im Vorteil wären. Und das würde mit Sicherheit dazu führen, dass es keine solche Vielfalt mehr im stationären Buchhandel gibt, wie wir das in Deutschland haben im Moment. Und das ist auch, ich glaube, sogar weltweit einzigartig und ganz großartig.
Wenn Sie die Vielfalt ansprechen, für die Vielfalt in der Buchkultur machen sich ja gerade kleine Verlage stark. Der Tübinger Verlag Klöpfer und Meyer, der muss jetzt schließen und fordert etwas gegen die strukturellen Probleme dringend zu unternehmen. Spüren Sie denn strukturelle Probleme?
Wir spüren das zum Glück nicht. Da haben wir Glück. Wir sind aber auch insofern kein ganz klassischer kleiner Verlag, als wir eine Vertriebskooperation haben mit den Ullstein Buchverlagen in Berlin. Und das ist ein Riesenglück. Also unsere Bücher werden vertrieben von Ullstein. Das heißt, die Ullstein-Vertreter gehen raus mit den Büchern und verkaufen die ein in den Buchhandel. Es gibt auch Key-Accounter, also Leute in-house, die unsere Bücher in die großen Ketten bringen, also Thalia, Meiersche, Amazon und so weiter. Und das ist natürlich großartig. Also da haben wir einfach Glück gehabt, dass Ullstein uns diese Kooperation angeboten hat. Und ich glaube, dass das für kleine Verlage, die das nicht haben, schwer ist natürlich. Ja.
Was können diese kleinen Verlage machen? Gerade in Zeiten der Digitalisierung gibt es doch vielleicht auch viele Nischen, in die man reinrutschen kann.
Ja, Nischen gibt es sicher. Ich denke, da ist Originalität der Inhalte gefragt auch. Also möglichst wenig Austauschbares zu machen, ein starkes Profil zu haben, sodass man als Leser sehen kann, wofür steht dieser Verlag, was macht er eigentlich für Bücher. Ja, aber es ist nicht einfach.
Nächste Woche ist Weihnachten für die Buchbranche. Die größte Buchmesse der Welt, die Frankfurter Buchmesse, wird als Weihnachtsfest der Branche bezeichnet. Julia Eisle, sehen Sie das als Verlegerin auch so?
Habe ich tatsächlich noch nie gehört, diesen Ausdruck.
War ganz klar zu lesen.
Ist witzig. Ich fahre wirklich gerne hin. Ich finde es immer inspirierend und spannend. Es ist auch wahnsinnig anstrengend. Also man hat Lektoren, also diejenigen, die Buchrechte einkaufen haben, die sind gar nicht da, wo man denken würde. Also nicht bei den Ständen der großen Verlage, sondern in dem sogenannten International Rights Center. Das ist eine riesige Halle, in der die Agenten sitzen wie die Hühner auf der Stange sozusagen. Und man hat dann da im 30-Minuten-Takt Termine mit Agenten aus allen Ländern und switcht, muss auch immer so ein bisschen Sprachen switchen. Es ist anstrengend, aber auch super spannend und inspirierend. Und
stellt
Spaß.
Man sich gerade so ein bisschen vor wie so ein Blind Date.
Total, ja, ist so ein bisschen so. Abklatscht. Nur, dass wenn man ein paar Jahre dabei ist, natürlich die meisten Leute schon gut kennt und sich dann auch freut, die wiederzusehen. Ne?
Aber als Fest können Sie es vermutlich allein deshalb schon nicht empfinden, weil es eine Menge Arbeit ist. Wie sieht das aktuell bei Ihnen aus? Welche Vorbereitungen bedarf es für eine Buchmesse bei Ihnen?
Für mich gar keine so große, tatsächlich, weil ich ja da eher passiv bin. Denn also die, die wirklich Stress haben, sind die Agenten, also die Verkäufer, die Buchrechte-Verkäufer. Die müssen sich genau überlegen, wie sie ihr Projekt pitchen, wie sie das besonders attraktiv darstellen. Die müssen Unterlagen vorbereiten und so weiter. Die haben richtig Stress. Ich kann mich eigentlich zurücklehnen und ob ich da jetzt so zuhöre oder nicht, das merkt auch eh keiner.
Gibt es denn so einen entscheidenden Messetag für Sie?
Nicht wirklich. Früher war es so, dass die Messe, oder es ist immer noch so, dass die Messe zwar offiziell am Mittwoch anfängt, aber meistens schon am Montag losgeht und dann treffen sich die Branchenleute in den Hotels, im Frankfurter Hof und im Hessischen Hof in Frankfurt und machen da auch schon ihre Termine. Und so vor 10, 15 Jahren war es auch so, dass da tatsächlich noch ganz schnelle, heiße Deals getätigt wurden, aber das ist, wie gesagt, nicht mehr unbedingt so, sondern das ganze Jahr über werden Projekte verkauft. Insofern ist da dieser Zeitdruck ein bisschen raus.
Und
wo Sie eben sagten, Fest, also es ist, die Feste sind super in Frankfurt. Also es gibt ganz tolle Buchpartys, die die großen Verlage veranstalten. Und da schlägt man sich dann auch gerne mal die Nächte um die Ohren.
Ja, verstehe. Deshalb gehen Sie hin und vielleicht deshalb das auch. Weihnachtsfest. Könnte man es eher Karneval nennen.
Naja, also eigentlich beim Weihnachten kriegt man ja Geschenke, aber als Lektor gibt man auf der Messe eher Geld aus. Insofern hinkt der Vergleich ein bisschen, finde ich.
Aber wenn Sie als Verlegerin über die Messe gehen, kommen Sie an Büchern vorbei, wo Sie denken, ah Mensch, das hätte ich auch gerne verlegt?
Ja, andauernd natürlich.
Zum Beispiel? Wo war das zuletzt?
Och, da fällt mir jetzt spontan. Also ja, es gibt ein Buch, das ich ganz toll fand, das hieß Eleanor Oliphant. Das ist der Name der Protagonistin. Das Buch heißt auch so. Das ist dann schließlich bei Basta Lübbe, glaube ich, erschienen. Das war ein Buch, das ich ganz, ganz toll fand. War ich aber noch bei Piper. Damals haben wir auch viel Geld für geboten. Das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt sehr, sehr viele Beispiele, klar. Es gibt tolle Autoren, die man gerne hätte.
Wenn Sie als Verlegerin Ihr Verhältnis zum Buch beschreiben, was bedeuten Ihnen Bücher?
Sehr viel. Ich finde, dass Bücher ein ganz großer Trost sind im Leben. Also die Gewissheit, dass ich in meinem ganzen Leben immer was Gutes zu lesen haben werde und mich immer in fremde Welten flüchten kann. Diese Gewissheit ist für mich ein großer Trost. Das bedeutet mir sehr viel tatsächlich.
Und dass gerade Trost das Erste ist, was Sie sagen, inwiefern entsteht das? Gibt's da?
Ja, ich weiß nicht, das ist wie so ein Kontinuum oder eine Sicherheit im Leben, die man hat. Also wenn, egal, was sonst alles schiefgehen kann, also wenn man weiß, dass es immer Bücher gibt, die einem Freude machen können, ist das, ich weiß nicht, das habe ich mir mal so ausgedacht.
Gab's da irgendein Ereignis in Ihrem Leben, wo Sie auch Trost gesucht haben, speziell in Büchern?
Ja, sicher häufig, ja, sicher häufig. Ich würde jetzt kein spezielles Ereignis nennen, aber ich glaube, dass das immer wieder... Das ist ein, oder vielleicht kann man auch etwas weniger dramatisch sagen, es gibt ein Bedürfnis im Menschen, glaube ich, nach Vertiefung in Geschichten. Und das sind natürlich nicht nur Bücher, die einem das geben können, aber ich finde, das Leseerlebnis ist nochmal ein sehr viel anderes und intensiveres und tieferes vielleicht, als wenn man sich einen Film im Kino anschaut.
Wir wollten auch darüber sprechen, ob Bücher Leben verändern können. 20 Jahre lang in der Verlagsbranche als Lektorin, als Programmleiterin, werden Sie vielleicht etwas mitbekommen haben, ob ein Buch das schaffen kann.
Oh, weiß ich nicht. Es gibt ja diese berühmte Geschichte von Goethes Werther damals.
Die Leiden des jungen Werthers.
Da gab es eben eine Selbstmordwelle danach. Das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel. Ich weiß nicht, ich denke, dass viele Bücher das Leben ein Stück weit verändern können und zumindest den Horizont erweitern und vielleicht auch sogar manchmal Leben verändern. Das mag durchaus sein. Also wenn man zum Beispiel an so einen Erfolg denkt wie Harpe Kerkelings, ich bin dann mal weg, was dazu geführt hat, dass Millionen oder Hunderttausende von Menschen diesen Pilgerweg in Santiago gegangen sind, dann muss man schon sagen, dass Bücher durchaus eine Wirkung haben können.
Ja. Gibt es für Sie so eins, wo Sie sagen würden, ja, das war für mich ein besonderer Einschnitt, dieses spezielle Buch?
Ist schwer zu sagen. Es gibt sicher viele wichtige Bücher in meinem Leben. Also vielleicht eins, das mich immer wieder auch begleitet, das sind die Essays von Michel de Montaigne, die ich sehr liebe, die man auch immer wieder lesen kann. Sonst bin ich allerdings kein Mensch, der Bücher gerne häufiger liest. Das habe ich nur mit wenigen oder im Studium gemacht. Ich bin dann zu neugierig, Neues zu lesen. Also das ist eine schwierige Frage, einem Lektor zu stellen. Ich glaube, das würde Kollegen von mir auch sehr schwer fallen, sich auf ein einziges Buch festzulegen, dass das Leben verändert hat.
Gibt es bei Ihnen vielleicht so etwas, dass Sie sagen, ach, ich gucke erstmal spick auf die letzte Seite und gucke, wie dieses Buch ist?
Nein, es gibt Leute, die das machen, ja? Nee, das würde ich nie machen, nee. da verdirbt man sich ja selber die Spannung.
Was ist Ihre letzte große Entdeckung, wo Sie sehr stolz sind, dass Sie dieses Buch gefunden haben?
Vielleicht das eins der ersten, das ich gemacht habe, weil ich glaube, das war ein Glücksgriff, insofern, weil es auch dafür steht, was der Eisele Verlag für Bücher macht. Das heißt Die Farbe von Milch. Das ist von einer englischen Autorin, Nell Leischen heißt die. Und das ist ein Buch, das einerseits sehr, sehr spannend ist und auf der anderen und sehr schnell und zu lesen, also auch eine tolle Geschichte erzählt, auf der anderen Seite sehr anspruchsvoll erzählt ist und einen ganz besonderen Erzählton hat.
Also es geht um ein 15-jähriges Mädchen?
Ganz genau. Oh, Sie sind ja gut informiert. Genau, es geht um ein 15-jähriges Mädchen, das spielt im viktorianischen England. Und dieses Mädchen kommt in einen Pfarrershaushalt, wo es Lesen und Schreiben lernt und dafür einen sehr hohen Preis bezahlt, sage ich mal so.
Und mehr wollen Sie nicht verraten.
Möchte ich nicht
unbedingt. Verraten ist Ihren Augen gerade anzusehen. Und dennoch kriegen wir noch was aus Ihnen raus vor 12. Julia Eisele ist zu Gast. Welches Buch haben Sie sich denn zuletzt im Buchladen gekauft?
Oh, gute Frage. Was habe ich mir? Ich habe mir Maxim Billers 6 Koffer gekauft. Ich bin aber ehrlich gesagt über die ersten 20 Seiten noch nicht hinausgekommen. Aber nicht aus mangelndem Interesse, sondern einfach aus Zeitnot noch nicht. Aber das Buch ist ja auch nominiert für den Deutschen Buchpreis. Und da versuche ich mich natürlich dann auch zu informieren.
Gibt es ein Buch, was Sie einfach gefressen haben, wo Sie nicht mehr aufhören konnten, von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen?
Ja, ach, da gibt es viele.
Also das ist wieder, was Ihnen gerade einfällt?
Oh, was fand ich denn? Also was ich toll fand, war zum Beispiel kürzlich, habe ich im letzten Urlaub gelesen von Nino Haratischvili, Das achte Leben. Eine Wahnsinnsgeschichte auch. Und das Buch hat über 1000 Seiten. Aber das ist tatsächlich, was man so in einem weglesen kann, wenn man die Zeit hat, sich da reinzustürzen.
Gehen Sie denn tatsächlich noch in den Buchladen und holen dort Ihre Bücher oder bestellen Sie übers Internet, wie es inzwischen so viele machen?
Nein, ich würde natürlich niemals ein Buch bei Amazon bestellen. Es sei denn, es ist antiquarisch. Dann, wenn man es gar nicht anders bekommen kann, dann ist es was anderes. Aber nein, ich bin auch immer sehr dafür, dass man den Buchhandel unterstützt, den stationären. Sollte man machen. Und was viele Leute auch gar nicht wissen, ist, dass der Service auch nahezu so gut ist wie im Online-Handel, weil man jedes Buch innerhalb von 24 Stunden sich in jede Buchhandlung bestellen lassen kann und man kann sie sich sogar auch nach Hause bringen lassen, wenn man eben die Zeit nicht hat, selber vorbeizuschauen. Und das, ich finde, da müssen Buchhändler auch noch mehr darauf aufmerksam machen, weil das viele gar nicht wissen.
Reicht das alleine, um auch überleben zu können? Gerade für viele kleine Buchläden bedeutet es ja gerade die Digitalisierung das aus und hat es schon bedeutet?
Ja, das ist eine schwierige Situation. Ich mache aber immer wieder die Erfahrung, dass es sehr viele Buchhandlungen auch gibt, die sehr gut funktionieren. Und zwar immer da, wo Buchhändler sehr engagiert sind, wo sie den direkten Kontakt mit den Kunden suchen, wo sie vielleicht auch Veranstaltungen machen, wo es eine sehr starke Bindung gibt zwischen Buchhändler und Kunde und Leser. Also ich habe in letzter Zeit viele Buchhandlungen auch besucht und da haben mir Buchhändler häufig gesagt, dass es sehr gut läuft sogar. Also
wobei, wenn ich in eine Buchhandlung reinkomme, so sehr unterscheiden die sich ja schon gar nicht mehr. Da gibt es dann immer die Tische mit den Bestsellern und überall liegt das Gleiche drauf.
Ja, das stimmt, aber auch nicht unbedingt. Es gibt auch kleinere Buchhändler, die sehr genau auswählen, was sie in ihrem Laden liegen haben. Und da spielt einfach auch die persönliche Beratung eine sehr große Rolle, denke ich. Also auch gerade ein Buchhändler, der seinen Leser über mehrere Jahre begleitet und dessen Geschmack dann irgendwann kennt, der kann natürlich seinen Kunden nochmal ganz anders beraten, als Amazon das zum Beispiel kann mit dem klassischen, ne? Wem dieses Buch gefallen hat, dem wird auch XY gefallen.
Wie würden Sie dann Ihren persönlichen Geschmack bezeichnen?
Schwierig auch. Ich lese sehr viel Unterschiedliches sehr gerne. Ich mag sehr gerne die großen amerikanischen Erzähler. Ich lese gerne psychologische Romane. Ich suche nach besonderen Erzählstimmen.
Heißt?
Und das kann, ja, wenn etwas eben sprachlich auch interessant ist, ja, nicht nur einfach geradeaus runtererzählt sozusagen. Und da ist mir der Plot meist weniger wichtig als die Art und Weise, wie etwas geschrieben ist.
Vielen Dank.
Ja. Ach so.
Sie wollten noch was sagen.
Ja, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Dass es oft auch Bücher sind, die nicht 100% zu der hohen Literatur zuzuordnen sind, aber auch nicht der Unterhaltung, sondern die Bücher dazwischen sind interessant. Das sind auch die, die ich für meinen Verlag suche.
Danke für diese Einblicke, Julia Eisele. Alles Gute Ihnen.
Eins gehört.